Geschwister, unser Thema heute Abend heißt, was lehrt die Schrift über Älteste? Wir wollen zunächst darüber sprechen, was sind Älteste überhaupt? Und ich habe euch die Stelle aus dem Philipperbrief gestern schon gelesen, damit könnten wir heute im Prinzip auch anfangen. Philipper 1, Vers 1, nochmal zur Erinnerung, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Noch einmal, nach Aussage dieser Schriftstelle gibt es also drei Gruppen in einer Gemeinde. Alle zusammen sind die Heiligen. Ein Teil davon sind Aufseher, ein anderer Teil davon sind Diener. Damit ist nicht jetzt jeweils 50% gemeint, sondern nur eine ganz bestimmte bekannte Gruppe in der Gemeinde sind also sowohl die Aufseher als auch die Diener. Wir haben gestern über die Diener schon gesprochen, also alle, die mit bestimmten Diensten mehr, also in der Tendenz mehr praktischer Art befasst sind, bei den Ältesten, die vom Herrn mit der Leitung der Gemeinde beauftragt sind. Wir sprechen also heute speziell mal über die Ältesten, ein bisschen ausführlicher, und ich will auch die einzelnen Aussagen begründen. Wer ist damit gemeint? Wir lesen zunächst mal zwei Stellen aus dem Titusbrief. Titus 1, und zwar zunächst Vers 5 und dann Vers 7. Ihr solltet mal gut aufpassen jetzt beim Lesen. Es geht also hier um einen Zusammenhang. Ja? In einem einzigen Gedankengang erklärt der Apostel seine Mitarbeiter oder erinnert ihn an bestimmte Dinge, die er tun soll. Vers 5 steht: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten habe. Und dann beschreibt er, wie die Ältesten aussehen, also welche Qualifikationen sie haben sollen. Und dann kommt eine Begründung, eine sehr interessante Begründung in Vers 7. Denn der Aufseher muss... Aber nun ist es leider so, dass durch die heute gebräuchlichen Begriffe sehr viel Verwirrung entstanden ist, weil sich damit automatisch unbiblische Vorstellungen verknüpfen. Das griechische Wort für Älteste lautet Presbyteroi, also ist die Mehrzahlform, Presbyteros wäre die Einzahl. Davon ist abgeleitet das deutsche Wort Priester. Aber wenn ihr Priester hört, dann denkt ihr ganz gewiss nicht an den Ältesten, oder? Da habt ihr ganz bestimmte Vorstellungen von einer ganz bestimmten Kirche. Das ist ein Priester. Was der macht, hat also auch oft sehr wenig zu tun mit dem, was die Bibel unter Ältesten versteht. Das griechische Wort für Aufseher heißt nun Episkopos. Also wirklich, wenn man das übersetzen wollte, heißt es einer, der den Überblick hat, der darüber blicken kann, so wie ein Hirt die Schafe überblickt und weiß, wenn eins wegläuft. Ja, das ist also der Sinn auch. Er muss den Überblick haben. Episkopos, das wurde von Luther mit Bischof übersetzt. Und das lateinische Wort für Hirte heißt Pastor. Ihr merkt also, Priester, Bischof, Pastor, mit diesen Begriffen verbinden sich heute leider kaum noch irgendwelche biblischen Vorstellungen, sondern wir haben sozusagen, ob wir das wollen oder nicht, das ist also gar nicht böswillig gemeint, wir haben einfach solche Ämter im Blick. Und von daher, lasst uns auch lieber reden von direkt auch den biblischen Begriffen, bleiben wir also bei den Ältesten, bei den Aufsehern und bei den Hirten. Wir sollten noch einen vierten Begriff hinzufügen, der im Hebräerbrief vorkommt, Hebräer 13, Vers 17. Da steht, gehorcht und fügt euch euren Führern. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre euch nicht nützlich. Das wäre also ein vierter Begriff, Führer der Gemeinde. Und das ist wirklich auch in biblischer Zeit oft austauschbar gewesen. Führende Brüder. So ist es also in alten Brüdergemeinden manchmal Sitte, dass man das sagt. Oder die verantwortlichen Brüder. Im positiven Sinne sind es auch die Ältesten. Nicht immer ist es so, aber sowas gab es auch schon in der Urgemeinde in Jerusalem. Ja, es gab dann, also er war einer der führenden Brüder, der dann mit Namen genannt wird, die dann also auch auf Missionsreise gegangen sind oder andere Dinge getan haben. Von den bisher gelesenen Stellen können wir immerhin schon eins festhalten, was auch durch alle anderen Schriftstellen, die wir noch lesen werden und die überhaupt etwas zu dem Thema aussagen, bestätigt wird. Eine Gemeinde hat grundsätzlich immer mehrere Älteste. Nie bloß einen. Oder Aufseher, oder Hirten, oder Führer. Das ist egal. Die unheilvolle Entwicklung, dass eine Gemeinde sozusagen nur noch einen Aufseher, in Klammern Bischof, hatte und später sogar mehrere Gemeinden unter einem Aufseher, in Klammern Bischof, standen. Diese unheilvolle Entwicklung setzte schon bald nach dem Tod der Apostel ein. Es ist interessant, wie ich also das gemerkt habe bei meiner Arbeit über die Gemeinde Jerusalem und den Jakobus, dass tatsächlich für die Gemeinde Jerusalem eine Liste mit Ältesten existiert. Und zwar, die hinreicht, ich glaube, zwischen 70 und 125 nach Christus. Eine ganze Reihe. Und es sind so viele, dass man daraus schließen muss, es ist unmöglich, dass die sozusagen sich abgelöst hätten. Ja, jetzt wäre der Bischof und dann der und dann der und dann der. Sondern zu einer Zeit, als zum Beispiel in der Gemeinde Ephesus schon lange das biblische System verlassen wurde, hat man es in Jerusalem noch gehalten. Es gab immer mehrere Älteste gleichzeitig. Obwohl der Jakobus über 25 Jahre oder noch länger die Gemeinde Jerusalem fast allein geleitet hat, aber wahrscheinlich doch nicht in so einem bischöflichen Sinn. Aber er war natürlich eine ungeheure Autorität, auch eine geistliche Autorität, die sich allerdings zum Segen ausgewirkt hat. Aber eben, dass mehrere Gemeinden oder sogar die Gemeinden eines ganzen Landes oder Gebietes unter einem Bischof stehen, das hat mit dem Neuen Testament nicht viel zu tun. Man kann die Entwicklung vielleicht ganz gut erklären. Gerade in Ephesus ist das so gewesen. Die hatten ja eine Menge Zweiggemeinden am Anfang. Ne? Und die kamen ja am Anfang immer noch nach Ephesus. Ephesus war ja ohnehin auch die Großstadt. Also war es die zweit- oder drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Und die hat eine ungeheure Ausstrahlung gehabt und die Gemeinde von daher auch. Und die Ältesten wurden besonders geachtet. Und die haben eben versäumt, diese Gemeinden zu entlassen als selbstständige Gemeinden. Und dadurch kam dann so eine Parochie zustande sozusagen. Ja, ein Gebiet, worüber einer was zu sagen hatte. Und das ist natürlich nicht gut. Lesen wir jetzt die neutestamentlichen Aussagen über die Ältesten. Ich will das dann in vier Gruppen zusammenfassen und nicht nochmal jede Bibelstelle dann dazu lesen, weil manches sich auch überschneidet. Ich sage dann nur die entsprechenden Qualifikationen, also die Aufgaben und Fähigkeiten der Ältesten, ihre moralische Qualifikation, die Bewährung in der Familie und das Verhalten in der Gemeinde. Vier Gruppen werden wir uns anschauen und jede einzelne Aussage lässt sich also getrost hier aus den jetzt verlesenen Texten belegen. Obwohl ich die dann nicht nochmal alle lese, nur erkläre. Beginnen wir mit Titus 1, Vers 5. Schreibt Paulus dem Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. 1. Timotheus 3, Abvers 1. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Und schließlich noch 1. Petrus 5, das ist übrigens die Stelle, wo der Hirte vorkommt. Da habe ich vorhin noch keine Stelle dazu gelesen. 1. Petrus 5, Abvers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Denn, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Schauen wir uns jetzt an, als zweiter Hauptpunkt, die Aufgaben und Fähigkeiten, die Älteste nach diesen gelesenen Texten haben müssen. Erstens, ein Ältester muss den Überblick haben. Denn er ist ein Aufseher, also so wie ein Hirte. Ja, der Hirt, der muss also über die Schafe drüber gucken können. Der darf nicht die Übersicht verlieren und er muss diese Viecher sogar kennen. Für mich sehen die eins wie das andere aus. Aber ein Hirt kennt die tatsächlich und kann die auch rufen. Ein Laie hat da keine Ahnung von. Also er muss wissen, was da los ist. Er darf also nicht konfus werden, wenn es irgendeine Schwierigkeit gibt. Dass er selber durcheinander ist und jetzt hilflos da sitzt und gar nicht weiß, was er anstellen soll. Er muss den Überblick haben. Ein Ältester wird natürlich auch dem Einzelnen nachgehen und so ist ein Besuchsdienst in den Häusern schon eine sehr wichtige Aufgabe für den Ältesten. Zweitens, ein Ältester muss auch eine einigermaßen gereifte Persönlichkeit sein. Dabei kommt es nicht auf ein bestimmtes Lebensalter an. Ja, man wird nicht Ältester, wenn man dann 70 ist. Sondern es kommt eher darauf an, dass man schon auch eine gewisse Glaubenserfahrung hat. Dass man also schon einige Jahre im Glauben ist. Also nicht, wenn man sich gerade ein halbes Jahr gläubig ist. Da kann man wirklich noch nicht Ältester sein. Meistens, also nicht immer, hat Paulus ja auch erst gemacht auf seinen, also nicht gleich auf der Missionsreise, dass er Älteste eingesetzt hat. Manchmal ist er das Risiko eingegangen, der hat die einfach sich überlassen. Und da ist es manchmal dazu gekommen, dass sich von alleine herauskristallisiert hat. Leute, die irgendwie Verantwortung gesehen haben, die haben einfach angefangen zu arbeiten, ohne zu fragen, und die wussten auch gar nicht, was das ist, Ältester. Der hat die wahrscheinlich noch nicht so sehr darüber belehrt, aber es lief, es ging weiter, die Arbeit. Aber dann, etwas später, hat er dann bewusst auch Leute benannt. Meistens nicht gleich am Anfang. Das spricht also dafür, ein Ältester soll eine gereifte Persönlichkeit sein. 1. Timotheus 3 stand, nicht ein Neubekehrter, wirklich steht hier Neugepflanzter. Damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle oder in die Schlinge des Teufels gerate. Junge Pflanzen haben noch keine festen Wurzeln. Wenn du also einen jungen Baum anfasst, der gerade gepflanzt worden ist, den kannst du meistens mit einer Hand wieder rausreißen. Wenn du nach einem Jahr kommst, wird das dir schon erheblich schwerer fallen. Und wenn du nach ein paar Jahren kommst, schaffst du es nicht mehr. Neu gepflanzt. Er muss also Wurzeln bekommen haben, dass er also eingewurzelt ist in das Leben der Gemeinde, in das Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Wird ein Neuling zu schnell in hohe Verantwortung gehoben? Vielleicht, und das ist manchmal eine echte Versuchung, wenn er ein Geschäftsmann ist, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ja, das schmeichelt ja der Gemeinde, wenn so jemand dazustößt. Oder wenn es vielleicht sogar der Bürgermeister des Ortes ist, der bekehrt sich auf einmal. Ja, jubeln natürlich alle und unwillkürlich neigen viele Geschwister automatisch dazu, den Bürgermeister auch hier zum Ältesten zu machen. Das kann sehr ins Auge gehen. Ich sage nicht, dass einer, der Bürgermeister ist, nicht auch Ältester sein kann in einer Gemeinde. Aber jedenfalls nicht gleich nach seiner Bekehrung. Das ist der springende Punkt. Und es tut mir manchmal leid, wenn manchmal Leute so rumgereicht werden, auch manchmal berühmte Sportler oder so, die ihnen überall Zeugnis geben müssen. Ja, und wenn die dann fallen, wie schlimm ist das für alle, denen sie Zeugnis gegeben haben? Also man soll schon auch also eine gewisse Prüfung, wie es bei den Diakonen der Fall war, hier haben. Es wird hier nicht direkt genannt, aber es ergibt sich nun einfach aus der Zeit und man beobachtet denjenigen, der was tut und was er tut. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen jemand Ältester werden, einfach weil er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Das wäre natürlich ganz großer Blödsinn. Oder nachdem er 7 Jahre Mitglied in der Gemeinde war, oder 5 Jahre, oder 3 Jahre, je nachdem. Ich meine, wenn eine Gemeinde ganz neu gegründet ist, wie bei Paulus, da war es höchstens 3 Jahre. Manchmal sogar noch kürzer. Ja, also man kann jetzt nicht drauf bestehen. Aber die Ältesten sind natürlich auch nicht die Jünglinge der Gemeinde. Es gehört schon auch ein gewisses Lebensalter dazu. Man sollte nicht einen Jugendlichen zum Ältesten machen. Ja, es ist zwar nicht gefordert, alles Mögliche, ein bestimmtes Lebensalter, aber es muss auch eine bestimmte Lebenserfahrung sein, sondern der soll ja führen können. Denn ein Ältester muss Vorbild sein, das muss er können. Nicht Herrscher, das ist der dritte Punkt hier. Petrus sagt es so, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Ein Ältester muss bedenken, und das ist nicht so einfach, dass ein guter Hirte seine Schafe nicht treibt, sondern führt. Jeder Unterhirte, wie wir ja sind, der sollte dasselbe tun. Hirten beaufsichtigen die Gemeinde, indem sie Vorbilder sind. So ähnlich schreibt es Paulus mal an Timotheus, niemand verachtet deine Jugend. Ja, es ist interessant. Das hat er an Timotheus geschrieben. Wie sollte Timotheus das machen? Sollte der Gemeinde sagen, ja, ihr sollt mich erst nicht verachten. Und das hat Paulus auch nicht der Gemeinde geschrieben, dass ihr mir ja den Timotheus nicht verachtet. Da steht da, niemand verachtet deine Jugend, sondern sei ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, im Glauben, in Keuschheit und was da alles aufgezählt wird. Also das etwa ist das Prinzip. Viertens, ein Ältester soll sich der Schwachen annehmen. Also es geht jetzt mal um die Aufgaben, die er hat. Ja? Er soll die Übersicht behalten. Er soll also es soll eine gereifte Persönlichkeit sein. Ja? Er muss ein Vorbild sein, kein Herrscher. Er soll sich viertens der Schwachen annehmen. Das ist eine interessante Aussage, die habe ich gefunden in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das war mir sehr bemerkenswert im Zusammenhang mit Ältesten. Da schreibt Paulus, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist interessant. Der Zusammenhang zeigt nämlich, dass die Ältesten bereit sein sollen, auch denen, die in Not sind, materiell zu helfen. Es geht tatsächlich sogar um einen materiellen Zusammenhang. Anstatt nur, es gibt einen Teil Älteste, die von der Gemeinde auch versorgt werden, da kommen wir noch drauf, aber anstatt nur von der Gemeinde zu leben, sollen Älteste bereit sein, auch ihren Lebensunterhalt mit Bedürftigen, natürlich mit wirklich Bedürftigen, zu teilen. Er soll sich der Schwachen annehmen. Hier ist jede Art von Schwachheit gemeint und auch materielle, interessanterweise. Und fünftens, ein Ältester muss lehrfähig sein. Titus 1, Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Auch an Timotheus schreibt Paulus, dass Älteste lehrfähig sein müssen. Das heißt nicht unbedingt, dass Älteste die Gabe der Lehre haben müssen, aber sie sollen doch genügend Erfahrung im Umgang mit dem Wort Gottes haben und Festigkeit im Umgang mit der Schrift, um überführen zu können. Denn es geht ja vornehmlich um einen seelsorgerlichen Dienst, den sie tun, also um jemanden mit der Schrift in der Hand von seiner Sünde überführen zu können. Ihm zeigen zu können, du, das, was du machst, ist nicht gut. Ideal ist es, wenn Älteste auch Lehrer sind. Aber es ist nicht ganz streng, glaube ich, zwingend überall gefordert. Lehrfähig, ja, das also, es gibt ja schon Unterschiede. Es gibt jemand, der ist Lehrer und jeder merkt das. Das ist ein Talent dann auch an der Stelle. Und bei anderen, die können es schon auch, ja. Aber es ist ja nicht seine größte Stärke. Aber er muss dazu in der Lage sein, die Lehre zu kennen und die Lehre auch weiterzugeben. In geistlicher Hinsicht wird eine Gemeinde von ihren Ältesten geführt. Also die Ältesten geben den Ton in der Gemeinde an. Und wo es Älteste gibt, die gottesfürchtige Männer sind und den Herrn in ihrem Leben an erste Stelle setzen, da kann man erwarten, eine gesunde geistliche Gemeinde zu finden. Drittens, also das waren so einige Qualifikationen, die Älteste haben sollten, wo die Schrift weit mehr Wert drauf legt, ist ihre moralische Qualifikation. Also, wenn ich jetzt nochmal mir die Fähigkeiten angucke, die ein Ältester haben soll, abgesehen davon, dass er eine gewisse gereifte Persönlichkeit ist, eigentlich sind es nur zwei. Er muss also in gewisser Hinsicht lehrfähig sein und die Gemeinde wie ein Hirt führen können, wie ein Hirt Schafe führt. Alles andere ergibt sich praktisch aus diesen beiden Eigenschaften. Es ist also keine Universität gefordert, keine Bibelschule oder irgend so etwas, überhaupt nichts dergleichen. Was wir manchmal sehr hoch hängen heute, ich sage nichts Schlechtes über eine Bibelschule, bin ja selbst Bibelschullehrer. Von daher ist es klar, aber versteht ihr, das sind nicht die typischen Eigenschaften für Älteste, sondern das Wesentliche sind die anderen, die jetzt kommen. Ihre moralische Qualifikation, also die meisten Forderungen, die die Schrift aufzählt, beziehen sich auf die Familie des Ältesten und auf sein Leben. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, allerdings, ich habe es gestern schon angedeutet, ich möchte es noch einmal deutlich betonen, es sind hier aufgezählt in dem Brief an Titus, in dem Brief an Timotheus, auch bei, in dem Petrusbrief, Kriterien zur Einsetzung von Ältesten und nicht zur Absetzung von Ältesten. Das ist in der Hinsicht ein Unterschied. Wenn eine Gemeinde überhaupt keine Älteste hat, dann muss man ja erstmal anfangen. Und nach welchen Kriterien geht man jetzt vor? Man muss ja irgendwas überlegen, irgendwas sehen können. Und für Älteste sind bestimmte Dinge gefordert. Außerdem, alle Kriterien, die ich euch jetzt nenne, alle, sind für jeden von euch verbindlich. Also alle Kriterien, die für Älteste genannt werden, sind auch für alle Gemeindeglieder verbindlich. Bloß, Älteste müssen sie haben. Und eigentlich sollte jeder in der Gemeinde so leben. Aber Älteste sollen ja vorangehen und auch eben in dieser Hinsicht ein Stück vorangehen können. Ich meine, natürlich, in der Gemeinde sind manche noch ganz neu im Glauben, die müssen wachsen. Die müssen manches auch lernen. Da muss im Laufe der Zeit die Frucht des Geistes sichtbar werden. Bei denen, die Älteste sind, sollte das schon sein. Ganz plumpes Beispiel. Ja, wenn also von dem Ältesten gesagt wird, dass das kein Alkoholiker sein darf, ja, heißt es dann von den Geschwistern, die dürfen es, oder? Versteht ihr, das ist derartig absurd. Alle Eigenschaften treffen eigentlich auf alle zu. Aber die Ältesten sollen sie haben. Sie müssen ja vorangehen, sonst, wo sollen sie sonst hinführen? Und die Eigenschaften zur Einsetzung von Ältesten, also wir haben uns da damals in Wolgas, als ich das erste Mal durchexerziert habe mit einer relativ kleinen Gemeinde, habe also die gleichen Predigten gehalten, die ich euch jetzt halte. Und wir haben dann in Bibelstunden noch ausführlich darüber gesprochen, in den Brüderstunden. Wir hatten vorher so nach alter Brüdertradition eine Brüderstunde. Und das war natürlich schwierig, das also umzubauen. Und ja, dann haben wir uns auch gefragt, ja, wie hoch setzen wir das jetzt? Ja, wie hoch legen wir die Latte? Bei jedem der einzelnen Maßstäbe. Du kannst es immer also ganz absolut sehen, ja, und der hat ein klitzekleines bisschen was Falsches dran, also weg mit dem. Da wirst du eines Tages niemand mehr haben. Und wir hatten noch ein ganz anderes Problem. Wolgast war eine relativ, also nicht so eine große Gemeinde, waren so etwa 30 Geschwister, paar 30. Und wir hatten dann gefunden, also wir haben lange, lange drüber geredet, dass jeder auch jede Frage stellen durfte. Das war mir also sehr wichtig, dass jeder in der Gemeinde genau Bescheid weiß über alles. Und wirklich offen alles anfragen darf. Und wir mussten also uns mühen, die biblische Antwort zu geben. Wir kamen dann in eine Schwierigkeit. Und zwar folgendermaßen. Die Bibel sagt sehr deutlich, das haben wir schon auch betont, es müssen immer mehrere Älteste sein. Wir hatten damals zwei gefunden. Einer davon war ich. Das war schon eine ziemliche Klippe für die Gemeinde, weil ich einfach zu viel weg war. Eigentlich geht das nicht gut. Man sollte schon meistens da sein können. Naja, und dann kam die Phase, dann bin ich wirklich weggezogen, auch von der Gemeinde. Was jetzt? Hat Gott keine Ältesten mehr? Wo kriegt man einen her, der all diese Qualifikationen erfüllt? Da kam man auf einmal in große Verlegenheit und ich musste auch selbst umdenken. Es kann nicht sein, dass Gott eine Gemeinde einfach laufen lässt. Natürlich gab es da auch noch andere Brüder, die sehr treu waren. Aber der eine hatte nun also kaum eine Lehrgabe. Er kannte sich schon aus in seiner Bibel. Aber wir haben gemerkt, wir dürfen auch von uns aus den Maßstab nicht so hoch setzen, dass wir plötzlich niemand mehr haben. Das stimmt nämlich auch nicht mehr mit der Bibel überein, denn jede Gemeinde hat Älteste. Man soll sie auch haben. Ja? Also bloß mal, um das zu schildern, dass wir also das richtig einordnen und uns nicht irgendwelche fiktiven Maßstäbe erfinden, für die keiner von euch erfüllen könnte. Und auch keiner von denen, die ihr kennt. Also so ganz praktische Gründe hat das. So, nun fällt natürlich auch auf, dass diese Dinge nicht einfach als Vorschläge, also genannt sind, ein Ältester sollte eigentlich, so steht da, er muss, Punkt. Die Eigenschaften sollen im Prinzip deutlich zu sehen sein. Erstens, jetzt zähle ich sie auf, die moralische Qualifikation, er muss untadlich sein. Das heißt nicht vollkommen sinnlos. Ich habe es gestern ja schon mal ein bisschen locker beschrieben, was das heißen könnte nach dem unteren Level. Ein bisschen höher sollte es schon sein. Aber es darf ihm nichts nachgesagt werden können. Wenn man öffentlich Anklage erheben und begründen kann gegen einen Mann, gegen einen Ältesten, dann ist das verheerend. Dem Timotheus wird ja gesagt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf zwei oder drei Zeugen. Und dann ist es schlimm, dann kann einer nicht mehr Ältester sein. Ja, wenn man so eine Anklage begründen kann, von daher soll er untadlich sein. Es soll also nicht so eine öffentliche Anklage erhoben werden können. Es sei denn so, wie man es beim Herrn Jesus gemacht hat, dass man falsche Zeugen stellt. Dagegen ist man niemals sicher. Paulus schreibt an Timotheus, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Vielleicht ist das hier ein Hinweis darauf, dass die Ältesten nämlich die Gemeinde auch nach draußen vertreten. Dass die Ältesten diejenigen sind, die mit den Behörden verhandeln. Und auf jeden Fall, sie sollen ein gutes Zeugnis haben nach draußen, das heißt bei ihren Nachbarn. Einer, der sich mit seinen Nachbarn zerstritten hat, der kann kein Ältester sein. Einer, der mit seinen Kollegen in der Firma oder wie sagt man Mitarbeitern oder wie auch immer, ja, nicht klarkommt, der kann kein Ältester sein. Ja, wo man, wenn man da jemand fragen würde, du, was, ach, in die Gemeinde gehst du, wo der hingeht? Nee, zu euch werde ich nie kommen. Ist schon passiert so. Ist schon so wörtlich gesagt worden. Das wäre verheerend. Zweitens, er muss natürlich nüchtern sein. Das Christsein ist dem Ältesten kein netter Zeitvertrieb, denn er hat Fragen anzupacken von Leben und Tod. Und deswegen muss ein Ältester nüchtern sein und in allen Situationen einen klaren Kopf bewahren. Er muss nüchtern sein in Bezug auf Schwärmerei, aber natürlich in seinem ganzen Denken, Fühlen und Handeln. Drittens, er muss besonnen sein. Der Älteste darf sich also nicht einfach gehen lassen, sondern muss sich selbst in der Hand haben. Es gibt manche Leute, die finden es einfach schwierig, sich zu mäßigen. Die neigen immer zu Extremen. Entweder zu diesem oder zu jenem. Das geht nicht. Also ein Ältester kann das nicht sein. Ja, solche Personen können in der Gemeinde keine Aufseher sein, weil die würden die Gemeinde verrückt machen. Ganz konfus. Ja, einmal würden sie diese Seite betonen und nächstens die andere so scharf und so extrem, ja, dass die Gemeinde wüsste nicht mehr, wo sie hingehen soll. Das geht nicht. Es muss also, müssen besonnene Menschen sein. Viertens, er muss enthaltsam sein. Die Aussage ist der vorigen ganz ähnlich. Er muss sich also selbst beherrschen. Wer andere dienen will, indem er sie leitet, der muss Herr über sich selbst sein. Fünftens, er muss ehrbar sein. Das haben wir schon mal gesehen, bei den Diakonen auch. Das Wort kennzeichnet einen Menschen, der sozusagen insgesamt eine erfreuliche Erscheinung ist, also dessen Lebensführung und Charakter miteinander harmonieren. Man kann es auch übersetzen mit sittsam oder ordnungsliebend. Schlampigkeit, echte Schlampigkeit und zwielichtige Methoden, die stehen jemand schlecht an, der in einem Haus dienen möchte, wo Ordnung herrschen soll. Er sollte selbst ein schmuckes, äußeres Verhalten an den Tag legen, also in seinem Wesen, in allem, wie er sich gibt. Sechstens, und das ist interessant, er muss gastfrei sein. Interessanterweise wird das hier vom Mann gesagt, nicht von der Frau. Da wird es auch gesagt, braucht keine Angst zu haben, die lieben Schwestern. Aber hier wird es vom Mann gesagt, wenn nämlich nur eine Frau gastfrei ist und der Mann keine Gäste haben will, dann ist die Frau blockiert. Wenn Gäste kommen, dann muss jemand da sein, der sich mit den Gästen auch abgibt. Und das ist zuerst die Aufgabe des Mannes. Sein Haus soll also für Gottes Volk immer offen stehen. Es ist sehr schwierig, wenn man nie in sein Haus kommen kann. Also, es ist schon so, das kenne ich also schon noch von der Jugendarbeit her, es ist sehr gut, wenn man mal sieht, wo jemand zu Hause ist und wie jemand zu Hause ist, um jemand beurteilen zu können. Ja, selbst bei Jugendlichen ist gut, wenn ich mal in seiner Familie war. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck von der Persönlichkeit. Er muss siebtens gütig sein, das heißt freundlich, entgegenkommend, bereitwillig. Unfreundliche Männer von unbeugsamer Härte, die fordern nur Streit heraus und richten eine Gemeinde zugrunde. Ich habe es erlebt, wie das ist. Und das ist sehr schlimm. Achtens, er muss gerecht und heilig sein. Jeder Christ wurde von Christus gerecht gemacht und soll nun auch entsprechend leben, nach den Maßstäben seines Herrn. Der Älteste, und das bedeutet auch ein Stück Gerechtigkeit, er soll den Menschen, den Geschwistern, auch das geben, was ihnen zusteht und Gott, was ihm zusteht. Wie es der Herr Jesus mal gesagt hat, als man ihn nach der Steuer fragte. Neuntens, er muss das Gute lieben. Aristoteles hat den Begriff umschrieben mit selbstlos handeln. Luther hat den Begriff wiedergegeben mit Güte. Älteste sollen allen Menschen gegenüber Güte zeigen. Das ist, glaube ich, noch mehr als bloß das Gute lieben. Zehntens, interessant, er darf kein Schläger sein. Die wörtliche Bedeutung ist, dass er nicht gegen andere Gewalt anwenden darf. Einen Sklaven oder einen Diener zu schlagen, wäre also unvereinbar mit Ältestenschaft. Auch wenn die zu Hause Sklaven gehabt haben. Das sagt schon manches für den Umgang auch im Haushalt, das gehört sowieso dazu. Auch ein jähzorniger Mensch eignet sich nicht zum Ältestendienst. Es gibt interessanterweise eine Vorschrift, die ich also von der alten Kirche gefunden habe. Nun, da steht so, Bischöfe, Priester und Diakone, die Gläubige schlagen, wenn sie irren, oder Ungläubige, wenn sie ein Unrecht begehen und ihnen so Schrecken einzujagen versuchen, sollen abgesetzt werden, denn an keiner Stelle hat der Herr uns dies gelehrt. Also offensichtlich haben das manche gemacht. Ich dachte nicht, dass es sowas gibt heute und wurde vor einigen Jahren etwas Besseren belehrt, also etwas Schlechteren belehrt, muss ich ja eigentlich sagen. Ein Bruder, ich war auf so einer Konferenz also mit den Münchner neu entstandenen Gemeinden, am Starnberger See war das dann, und an dem Abend stellte sich ein Missionar vor, der irgendwo nach Bulgarien gehen wollte, in eine Gegend, die also sehr stark von Moslems bewohnt ist, oder wo auch manche Zigeuner waren und Christen auch Gemeinden bestanden. Der hatte also einiges erzählt. Und was er da erzählt hat, dass also nach der Stunde regelmäßig Prügeleien stattgefunden haben unter den Brüdern. Und wer das letzte Wort hatte drin, ja, und wenn das nicht hatte, hat man das draußen weitergeführt. Oh, ich dachte, oh, du armer Kerl, also ich beneide dich nicht, du willst dahin als Missionar gehen. Das kann ich mir schon schwer vorstellen. Ich meine, die Leute in Kreta, wo der Titus war, die waren auch nicht so ganz so, ne? Paulus schreibt und er stimmt mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen diese Beurteilung ein, ja, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Und er sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Bring denen mal Ordnung bei, faulen Bäuchen und bösen wilden Tieren. Also, so ganz friedlich waren die Christen wahrscheinlich doch nicht immer. Von daher ist also wichtig, ein Ältester, der darf das nicht machen. Also kein Schläger darf er sein. Er darf elftens kein Trinker sein oder wie eine andere Übersetzung sagt, kein Zänker. Beides scheint auch eng miteinander verbunden zu sein. Jemand, der nicht einmal den eigenen Appetit unter Kontrolle hat, hat sicher keine Vertrauensstellung in der Gemeinde verdient. Zwölftens, er darf das Geld nicht lieben. Also er darf nicht schändlichem Gewinn nachgehen, das heißt Gewinn mit Hilfe von Sünde. Das ist gemeint. Natürlich kann jemand Unternehmer sein, aber ein Ältester könnte kein Zuhälter sein. Ja? Auch ein normaler Bruder in der Gemeinde nicht, oder? Also da sind also schon ganz offensichtlich Grenzen überschritten. Das ist ganz klar. Er darf das Geld nicht lieben. Ein habgieriger, geiziger Ältester ist eine Absurdität. Das waren allgemein die moralischen Eigenschaften. Viertens, ihre Bewährung in der Familie. Ein Ältester muss Mann einer Frau sein. Älteste sollen also treue und entschiedene Ehemänner sein. Sie wissen, dass die Sexualität nur in die Ehe gehört. Mann einer Frau bedeutet nicht, dass ein Mann nur ein einziges Mal verheiratet sein darf. Manche legen das so aus. Ja, das wäre, da müsste es anders heißen. Ja, also nur ein einziges Mal verheiratet oder einer einzigen Frau, das wäre also weit überzogen. In der Bibel ist es völlig legitim, wenn die Ehefrau gestorben ist, dass ein Mann neu heiraten kann. Soll sogar, auch von den Frauen wird es gesagt, unter Umständen. Ganz deutlich, das ist also keine Frage. Ich hätte allerdings eine große Frage, ob einer, der geschieden ist und sich wieder verheiratet, Ältester sein sollte. Da hätte ich schwerwiegende Bedenken. Man sollte hier schon sehr deutlich fragen, denn die sittlichen Zustände in der Antike, die waren genauso chaotisch wie heute. Ihr dürft nicht denken, dass es besser war. In allen Gesellschaftsgeschichten war das damals so. Es waren damals sogar Dinge erlaubt, die heute per Gesetz, selbst in der Bundesrepublik Deutschland, noch verfolgt werden. Zum Beispiel Knabenliebe oder sowas. Ja, Sexualität mit Unmündigen. Das war damals erlaubt. Die Kaiser haben das vorgemacht. Und die Christen waren die Ersten, die wirklich bewusst, außer den Juden, die natürlich auch schon, aber die Christen, die bewusst auch Moral gezeigt haben und auch gezeigt haben, dass man wirklich so leben kann. Und ein Ältester muss da natürlich vorangehen. In dieser Welt muss die christliche Gemeinde Hüter der Keuschheit von Ehe und Familie sein. Zweitens, es geht um Bewährung der Familie. Er muss dem eigenen Haus gut vor... Ach, stopp, ich muss noch mal sagen zu dem ersten Teil hier. Meiner Meinung nach kann sehr wohl einer Ältester sein, der noch nicht verheiratet ist. Bloß wenn er mit einer Frau zusammenlebt, dann muss er mit der verheiratet sein. Ja? Und wenn er eine Frau hat, also mit einer Frau verheiratet sein. Nicht gleichzeitig mit zweien oder so etwas. Das geht also nicht. Ich weiß, dass das sehr problematisch ist, zum Beispiel in manchen Gemeinden in Afrika. Ja, wo die auch vor der Bekehrung mehrere Frauen hatten. Also die Missionare haben es sehr schwer, dann irgendwelche Lösungen zu finden. Es gibt Lösungen, auch da. Aber hier, die Bedingungen sind schon sehr klar für Älteste. Er muss zweitens dem eigenen Haus gut vorstehen. Der Älteste ist natürlich für seine Familie verantwortlich. Er muss also gelernt haben, für die Familie gerade zu stehen. Ein Ältester darf kein Waschlappen sein, ja, der immer die Frau vorschickt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das geht natürlich nicht. Ich meine, es soll Leute geben, die gucken zu Hause ganz verzweifelt unterm Teppich vor und spielen sich in der Gemeinde auf. Das können natürlich keine Ältesten sein. Aber ich habe es manchmal erlebt, die wollen gerade in der Gemeinde was zu sagen haben, weil man ja unwillkürlich das kompensiert, wo man zu Hause also schlecht bei wegkommt. Das hängt auch ein bisschen ab von der Frau, aber okay. Der Älteste ist das Haupt und muss sich als solches bewährt haben. Nicht der Diktator. Haupt ist ja was anderes als Diktator. Sondern einer, der seiner Familie Liebe, Ordnung und Geborgenheit gibt. An Timotheus schreibt Paulus: Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er denn für die Gemeinde Gottes sorgen? Das heißt, wenn du es im kleinen Bereich nicht kannst, wie willst du das im großen machen? Das geht nicht. Man nimmt das dir auch nicht ab. Das ist völlig unglaubhaft. Deswegen ist das so wichtig. Drittens, er muss seine eigenen Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Interessanterweise wird das auch von dem Ältesten gesagt, nicht von seiner Frau. Die macht das natürlich auch, ja. Aber von dem Ältesten, es ist zu Hause die Aufgabe des Mannes. Denn die Kinder neigen dazu, frech gegen die Mutter zu sein. Viel eher als gegen den Vater. Das merke ich bei meinen Enkeln schon. Also es ist was anderes, wenn ich die zu Bett bringe oder wenn meine Frau das macht. Ich bin genauso liebevoll, ganz zart, brauche keine Angst zu haben, ja. Und trotzdem schlafen sie bei mir schneller ein. Also, die Kinder, unwillkürlich, jeder weiß, der weiß, dass der Kinder hat, ja, sie neigen schnell dazu, frech gegen die Mutter zu sein. Hier muss der Mann, das Haupt der Familie, die Autorität seiner Frau schützen, auch gegen die Kinder. Das ist wichtig, glaube ich. Er hat die Ehre und das Wort seiner Frau auch gegen die Kinder zu schützen. Er muss das aber, und das ist sehr wichtig hier, er muss das mit aller Ehrbarkeit tun. Das darf nie im Zorn geschehen. Kinder dürfen nicht gequält werden. Bei Kindern darf man auch keine entehrenden Strafen anwenden. Deswegen steht hier in aller Ehrbarkeit. Ja, das muss also wirklich in einer guten Art und Weise sein. Wem das zu Hause nicht gelingt, der kann kein Ältester sein. Es ist interessant, dass das hier so betont wird, denn in der damaligen Zeit war es Sitte, mindestens bei denen, die also nicht ganz so arm waren. Ich glaube, die Armutsgrenze lag damals etwa bei, ich kann mich jetzt nicht für die Zahl verbürgen, aber größenordnungsmäßig stimmt es schon, etwa bei 20 Sklaven. Also wer weniger als 20 hatte, war arm. Ja. Das heißt, die meisten Familien hatten für die Erziehung der Kinder einen Pädagogos angestellt, einen Pädagogen. Das war ein Sklave. Der hat die Kinder also meistens beaufsichtigt, der hat sie zur Schule gebracht, der hat sie unterrichtet und wer weiß was alles noch. Die Christen haben das offenbar nicht mitgemacht. Die haben also hier einem Trend in der Gesellschaft widerstanden, sondern ihre Kinder selbst erzogen. Deswegen wird es von dem Ältesten gesagt, halte sie in Unterordnung. Kümmere du dich darum. Das finde ich eine gute Sache. Viertens, er muss gläubige oder treue Kinder haben, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder aufsässig sind. Das setzt natürlich erstmal Älteste voraus hier, die erwachsene Kinder haben. Das ist ganz klar, ja, wenn jemand, also jetzt sucht man einen Ältesten, ja, und da ist zwar jemand da, der wäre von vielen Dingen her ganz gut geeignet als Ältester, aber mit seinen Kindern, da ist also ein derartiges Tohuwabohu, die sind im ganzen Ort bekannt als die übelsten Säufer oder sonst was, die also alles Mögliche anstellen. Das geht nicht. Das blockiert den Ältesten. Nun fragen natürlich automatisch manche, ja und ja, meine Kinder sind noch klein. Was weiß ich denn, wie das später ist? Ich habe es schon gesagt, es geht hier um Kriterien zur Einsetzung von Ältesten. Niemand kann für seine Kinder garantieren, es geht nicht um die Absetzung von Ältesten, wenn manchmal Kinder auch eigene Wege gehen. Das Wort gläubig, das verwirrt oft sehr. Im griechischen Text ist es vollständig, also ganz genau identisch mit dem Wort treu. Das heißt pistis. Das kann sowohl treu heißen, als auch gläubig. Das kommt immer auf den Zusammenhang an. Und hier, Paulus sagt ja nicht, wie alt die Ältesten sein müssen, also mindestens 50 sein oder so. Und dann werden die Kinder wahrscheinlich schon erwachsen. Das ist nicht gemeint. Wahrscheinlich, und der Gesamttenor sagt das auch, man sollte es wohl auf treu beziehen. Es bezieht sich wohl mehr auf das Verhalten der Kinder. Und das ist nämlich der ganze Trend auch. Er soll im Haus gut vorstehen können. Er soll für niemand ein schlechtes Beispiel sein. Im Haus des Ältesten soll überhaupt niemand ein schlechtes Beispiel sein für andere. Kinder der Ältesten sollen also nicht ungehorsam sein, heißt das. Nichts kann die elterliche Zucht ersetzen, die für Kinder so unerlässlich ist, weil sie sich dadurch einüben, sich gemeinsamen Ordnungen zu fügen. Natürlich weiß ich, wie schwer das ist, Erziehung, und wir alle sind nicht vollkommen. Und ihr alle wisst, dass eure Eltern wahrscheinlich auch Fehler gemacht haben. Man erkennt die ja als Kind sehr viel schärfer, wo man sich ungerecht behandelt fühlt oder wer weiß was. Aber ich denke nicht, dass hier gemeint ist, sie müssen gläubig sein. Das kann man unmöglich aussagen, wenn Kinder noch klein sind. Und auch später kann niemand dafür garantieren. Aber treu stimmt auf jeden Fall. Es müssen geordnete Verhältnisse zu Hause sein. Und mein fünfter und letzter Punkt, das Verhalten der Ältesten in der Gemeinde. Das ist auch interessant. Also es sind im Prinzip wiederum moralische Qualifikationen, moralische Eigenschaften. Und hier wird es eher vom Gegenteil her bestimmt. Es wird also, werden drei Dinge genannt, die aber sehr entscheidend sind für das Klima in der Gemeinde. Und deswegen hört gut zu. Das ist sehr, sehr wichtig. Erstens, der Älteste darf nicht eigenmächtig sein. Wir haben das also deutlich gelesen vorhin im Text. Das heißt, ein Ältester trifft keine Entscheidung allein, sodass alle anderen überrascht sind, wenn plötzlich einer, vielleicht wenn es jetzt mal 5 oder 6 Älteste gäbe und einer erzählt hier was und alle anderen Ältesten gucken dumm aus der Wäsche. Da gibt was bekannt, das und das machen wir jetzt als Gemeinde. Das ist unmöglich für eine Gemeinde. Dass man die Gelegenheit sucht, eben doch was an den Mann zu bringen, wovon man genau weiß, die anderen wollen das nicht. Oder einige wollen das nicht. Eigenmächtigkeit ist äußerst gefährlich für eine Gemeinde. Und man kann förmlich zusehen, wie eine Gemeinde an so etwas kaputt geht. Möge Gott Gnade geben, dass sowas nicht passiert. Zweitens, ein Ältester darf nicht streitsüchtig sein. Manche beginnen ja bereits bei der geringsten Ursache zu streiten und zanken sich manchmal wegen belangloser Kleinigkeiten. Es steckt das Gleiche dahinter. Ich habe Recht. Und so ein Mensch ist meistens nicht bereit, sich die Meinung von anderen anzuhören. Er zieht seinen Stiefel durch. Ein Ältester sollte so gereift sein, dass er weiß, es kann tatsächlich sein, ich kann mich irren. Natürlich soll er auch nicht Angst haben, sich jedes Mal in Frage stellen zu lassen von irgendwelchen Meinungen. Das wäre wiederum das Gegenteil. Sondern, wenn wir was abgesprochen haben oder so und sicher sind, dann ziehen wir es auch durch, natürlich. Er darf nicht streitsüchtig sein. Also wegen belangloser Kleinigkeiten. Natürlich muss er eine Sache auch durchziehen. Und das Letzte, er darf nicht herrschsüchtig sein. Ein Diktator ist für das Ältestenamt, für den Ältestendienst völlig ungeeignet. Ich habe es also mal, ich sage es mal so, in einer Gemeinde durch. Es war eine Nachbargemeinde, wo man es richtig gesehen hat, wie die Gemeinde zugrunde gegangen ist. Wie also die Geschwister einer nach dem anderen weggegangen sind. Weil einer immer Recht hatte. Gegen alle anderen. Das war wahnsinnig schwer. Wir haben dann versucht, von den Nachbargemeinden her Einfluss zu nehmen. Und mich hatten sie vorgeschickt. Damals. Das war extrem. Das war der schlimmste Tag meines Lebens, den ich bis jetzt hatte. Da gab es also im wirklichen Sinn einen Toten. Einer der alten Brüder, die da mitfahren wollten zur Brüderstunde, ist beim Einsteigen in mein Auto tot umgefallen. Das war natürlich ein Stress, da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich ein Herz hatte. Und es war sehr, sehr wichtig, dass ich bei dieser Brüderstunde dabei war. Und als ich dann reinkam, fragte mich der andere, was willst denn du hier? Wir haben Brüderstunde, das geht dich gar nichts an. Ich habe gesagt, ja, aber die alten Brüder, die hier sitzen und der eine, der jetzt schon beim Herrn ist, die haben das gewollt, dass ich zu euch komme und mit euch spreche darüber. Na gut, dann haben wir erstmal für die Schwester gebetet. Und als wir aufstanden von den Knien, sagte er mich, und aufgrund welchen Bibelwortes bist du hier? Ich muss gestehen, da habe ich das Allerschärfste gezückt, was ich wusste. Das war das von, steht zum 2. Johannesbrief, glaube ich, von dem Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, habe ich so vorgelesen. Und er stößt Leute in der Gemeinde, er nimmt die anderen nicht an und diese aufnehmen, die stößt er aus der Gemeinde. Vater, meinst du damit mich? Sag ich, ja. Daraufhin ist er aufgestanden und mit seiner Familie gegangen. Gott sei Dank. Die Sache hat sich geklärt. Der Bruder musste allerdings dann erst heimgehen. Später. Und die anderen kamen dann irgendwann, haben sie entschuldigt. Da war ich vielleicht glücklich. Da wohnten wir schon lange nicht mehr dort in der Gegend. Es ist manchmal, und es ist auch wirklich biblisch, extrem schwer. Was willst du denn machen? Als Nachbargemeinde hast du ja kaum Möglichkeiten. Es sei denn, alle sind sich einig. Hier passiert was Schlimmes und die können sich nicht mehr wehren. Älteste, die solche Eigenschaften haben, eigenmächtig sind, streitsüchtig sind, herrschsüchtig sind, sind eine große Gefahr. Sie zerstören Gemeinde. Deswegen muss man da äußerst wachsam sein. Wir haben darüber gesprochen, was Älteste sind, welche Qualifikationen sie haben müssen. Ein Theologiestudium war nicht dabei. Sehr wohl aber eine Menge Dinge, die nur ihren Charakter betreffen. Und das ist aber äußerst wichtig für die Stabilität einer Gemeinde. Wie kriegt man solche Leute? Das ist natürlich eine spannende Frage, aber darüber reden wir morgen.